Mir ist bei solchen Stücken immer ein bisschen unwohl. Wie redet man eigentlich über Geld, dass es nicht plakativ ist und nicht irgendwie am Ende da landet, dass man sagt, naja, wenn ich 1 Million hätte, ne? Das ist schwierig. Also das Thema Geld ist offensichtlich nicht so einfach. Also das so zu machen, dass man sagt, okay, ich lasse das jetzt an mich ran als Thema und denk nicht in erster Linie darüber nach, dass das ein gutes Thema für meinen Sitznachbarn wäre. Jetzt könnt ihr einmal plakativ nach rechts und links gucken, aber für den Rest des Gottesdienstes bitte nicht. Also das ist schwierig. Wir haben über das Thema Geld hier in der Gemeinde ganz lange, meine ich, nicht mehr irgendwas gemacht. Und das hat auch einen Grund, nämlich wir brauchen im Moment als Gemeinde ja richtig Schotter. Wir brauchen hier richtig Geld. Wir brauchen richtig, richtig Geld. Es ist total schwierig, über Geld zu predigen, wenn man gerade in einer Situation ist als Gemeinde, dass man sagt, naja, wir brauchen selber Geld. Wir haben Jahre gehabt, wo wir sagen würden, klar, Geld braucht man immer, aber wir hatten auch immer genug. Wir hatten immer genug. Und da war das viel leichter, über Geld zu predigen, weil das eine Situation ist, wo man sagen kann, lass uns mal über Geld reden und das hat mit uns als Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Das ist also jetzt die Schwierigkeit für euch, die ihr hier sitzt in einem Gebäude, das irgendwann mal für 6 oder wie viel stellig auch immer das hier mal gemacht werden muss, neu werden muss, damit wir das alles mal irgendwie komplett funktional hinkriegen. In so einem Setting über Geld zu reden. Und jetzt müsst ihr mir einfach mal glauben, dass wir das heute hier tun, ohne dass es um die Gemeinde geht. Habt ihr ja in den anderen Jahren auch zwischendurch geglaubt, dass es nicht um die Gemeinde geht. Also mal gucken, wie es so ist. Okay, ich habe vorhin, als ich oben war, voller Erleichterung gehört, dass Maria heute im Kinderstundenbereich ist. Maria sagt, wenn sie die zweite Zahl in der Predigt von mir hört, dann wird es ihr schwummrig. Ja? Heute gibt es 20 Zahlen. Wenn man den Meridian bildet, dann ist das so, dass man, also hier sind wir jetzt irgendwie gut 100 Leute, lass mal, Median, Entschuldigung, nicht Meridian, Entschuldigung, Median, danke. Wenn man den Median bildet, also wir sind jetzt hier ungefähr 120 Leute, dann ist der Median ist sozusagen die Person Nummer 60. Wenn man den Durchschnitt bildet, ist alles wird zusammengerechnet und dann wird das durch 120 geteilt. Der Median des Einkommens und der Durchschnitt des Einkommens sind zwei völlig verschiedene Sachen, könnt ihr euch vorstellen. Also wenn jetzt hier jemand unter uns sitzen sollte, der im Jahr irgendwie 10 Millionen verdient und der Rest von uns verdient 10.000, irgendwie so, ne? Dann haben wir ein Durchschnittseinkommen, das verhältnismäßig hoch klingt, aber die meisten von uns nicht betrifft. Ein Median würde die 10.000 jetzt benennen, obwohl der Mensch mit den 10 Millionen hier unter uns sitzen würde. Also nach dem Median ist es so, dass Durchschnitt, also das, nach dem Median ist es so, dass ein Deutscher 60.000 Euro besitzt. 60.000 Euro im Median besitzt ein Deutscher. Das heißt, wenn du Grundbesitz hast, bist du wahrscheinlich schon deutlich drüber. Das ist übrigens abzüglich der Schulden. Also für diejenigen, die gerade erst gekauft haben, könnte es sein, dass dann trotzdem, ne? Also in Westdeutschland besitzt der Median 80.000, in Ostdeutschland 20.000. Die simple Erklärung ist, Vermögen braucht Zeit. Die 10% Reichsten übrigens, das wäre jetzt der Reichentest, ja, die 10% Reichsten unter uns besitzen 468.000 Euro. Also 468.000 haben, nachdem er alles verkauft hat, was er besitzt und alle Schulden bezahlt hat, also wer 468.000 besitzt, gehört zu den 10% Reichsten in Deutschland. Da kann man sich so ein bisschen ausrechnen, dass das weltweit vielleicht noch ein bisschen höher angesiedelt ist. Okay. Übrigens in Osteuropa besitzt der Median, nee, der Durchschnitt. Der Durchschnitt in Osteuropa besitzt 4.150 Euro. Weniger als der durchschnittliche Südamerikaner, fand ich auch mal ganz spannend irgendwie, was man denn so mitkriegt, wenn man sowas guckt. Jetzt können wir mal über Einkommen reden, ja? Einkommen. Das durchschnittliche Einkommen eines Afghanen beträgt $680. Das ist ja ungefähr inzwischen so 1:1 zum Euro, so grob, ne, so ganz grob, ne, also $680. Der durchschnittliche Schweizer $90.670 und zwar im Jahr. Also $680 im Jahr verdient der durchschnittliche Afghane. Das hat schon Gründe, warum Leute sich auf den Weg nach Europa machen. Das ist tatsächlich aus gewissen Blickwinkeln ein gelobtes Land. Für den Schweizer ist das eher die Zahl hinter dem Komma, ne? 90.670. Also ihm fehlen noch $10, um die 90.000 mehr irgendwie drauf zu haben. Wir Deutschen sind übrigens ungefähr die Hälfte von dem, was die Schweizer verdienen. Also Durchschnittsdeutsche verdient $47.600. Jahreseinkommen über alle Einkommensarten hinweg. Warum erzähle ich das? Weil offensichtlich es so ist, dass die Frage, wie arm oder wie reich wir sind, irgendwie in uns Menschen angelegt ist, dass das was mit Vergleichen zu tun hat. Es gibt so eine Befragung, und obwohl das so eine ganz nüchterne Befragung war, die man nicht in einem besonderen Setting nochmal so ein bisschen tricky gemacht hat, sondern so eine ganz simple Geschichte, also wo man eigentlich meinen sollte, die Leute sollten schlau genug sein zu lügen, schaffen sie es auch in diesem Setting nicht zu lügen, sondern sind dann ehrlich. Und zwar hat man gefragt, also ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber ich bilde jetzt mal das Ding wieder, hat man gefragt, würden Sie lieber mit einem Jahreseinkommen von 60.000 leben in einer Umgebung, wo Leute 50.000 verdienen? Oder würden Sie lieber mit einem Jahreseinkommen von 80.000 leben in einem Umfeld, in dem Leute 100.000 verdienen? Und die meisten Leute haben gesagt, ich würde lieber mit 60.000 da leben, wo die Leute 50.000 verdienen. Das ist cool, ne? Offensichtlich gibt es in uns einen enormen Neidfaktor, einen enormen Vergleichsfaktor. Es gibt irgendwie so dieses Ding, ich möchte es ein bisschen besser haben als. Das Problem ist, dass dieses, ich möchte es ein bisschen besser haben als, dass wir das nicht nur mit unseren Nachbarn veranstalten oder wer immer deine Bezugsgröße ist, sondern dass wir das auch mit uns selber veranstalten. Wir wollen es ein bisschen besser haben als heute. Und damit dreht sich die Spirale. Damit wird es dann kompliziert. Offensichtlich ist es so, dass es in uns einen Gierfaktor gibt, der bei manchen mehr ausgeprägt ist, bei anderen weniger ausgeprägt ist, je nachdem, wie wir auch erzogen worden sind, wie wir groß geworden sind, wie viel wir irgendwie gelernt haben auf dem Weg. Aber der ist irgendwie vorhanden. Es gibt diese Bibelstelle, ich habe sie jetzt hier nicht raufgenommen, in einem Zusammenhang, wo es ums Sorgen geht. Und da sagt Jesus, man kann nur einem Herrn dienen. Man kann entweder Mammon dienen, eine Bezeichnung, geistliche Bezeichnung für Geld, ursprünglich mal eine Gottheit. Man kann entweder Mammon dienen oder Gott. Also Jesus bringt das richtig so in Gegensätze, so in richtig so mit tiefer geistlicher Kraft, dass er sagt, es geht nicht beides. Ich kann nicht dem Geld dienen. Was heißt eigentlich dem Geld dienen? Ist eigentlich dem Geld dienen dasselbe wie für Geld dienen? Also man kann dem Geld dienen oder Gott. Und er bringt es in ein direktes Kampffeld rein. Geld ist eine Macht. Das ist die Behauptung, die ich aufstelle und von der ich glaube, dass wenn man in die Bibel reinguckt und mal nur die Bibel unter dem Aspekt Geld liest, dann ist es erschreckend, wie unfassbar viel die Bibel über Geld redet. Unglaublich. Ich würde behaupten, dass es zum Thema Geld, also jemand hat mal gesagt, es gibt über 6000 Verse zum Thema Geld, ich zähle sowas nicht nach, aber ich würde behaupten, dass es wahrscheinlich kein anderes ethisches Thema gibt, das so viel thematisiert wird in der Bibel wie Geld. Die Frage von Reichtum, von Armut, von Neid und Neid, dafür brauche ich, kann ich meine Taschen voll haben, kann ich meine Taschen leer haben, Neid geht immer. Also wie gehen wir damit um? Was machen wir in einer Gesellschaft, die doch verhältnismäßig reich ist als Gesellschaft insgesamt, was machen wir denn damit, dass dann die Leute um uns herum vielleicht noch reicher sind als wir? Bin ich dann reich oder bin ich dann arm? Matthäus 13, 22 macht es nochmal irgendwie so ein bisschen scharf. Da geht es um die Auslegung des Gleichnisses vom vierfachen Acker. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ich erzähle kurz die Geschichte. Ein Seemann geht aus und sät Samen und dann kommt dieser Samen auf vier verschiedene Böden. Und das kann man sich vorstellen, wenn er auf die Gehwegplatten kommt, dass da nichts wächst oder fast nichts wächst. Und also gibt verschiedene Settings. Und eins von diesen Settings, wo es nicht wächst, wird von Jesus ausgelegt in Vers 22. Wieder bei den anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt, also unter die Brombeeren. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Also Jesus sagt, von den Böden, unter denen das gute Wort, das Gott aussät, wachsen kann, unter diesen Böden, gibt es Böden, die so schlecht sind, und beschreibt dann drei verschiedene schlechte Böden. Einer dieser schlechten Böden ist der Boden der Alltagssorgen und des Reichtums. Offensichtlich ist Reichtum ein Problem. Es ist nicht was Neutrales. Und es braucht viel seelische Energie, viel geistliche Energie, mit Geld herrschend umzugehen und sich nicht beherrschen zu lassen von Geld. Und wie gut einem das gelingt, kann man selber vielleicht manchmal gar nicht so gut beurteilen. Erster Timotheus 6, eine längere Stelle, eigentlich immer so eine der eher beliebteren Stellen zum Thema Reichtum, weil das eine der harmloseren Stellen ist. Und deswegen die mal hier rein. 1. Timotheus 6, Vers 5. Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Da geht es um Leute, die Mist lehren, die komisches Zeug predigen. Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Also wann immer du ein Buch liest, das dir verspricht, dass du reich wirst, wenn du fromm bist, oder eine bestimmte Spielart von Frömmigkeit dich reich macht, ja, dann kannst du das Ding wegschmeißen. Okay, gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also in unsere Sprache übersetzt, wenn wir Hartz IV haben, soll uns das genügen. Die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie fangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Ist eine Wurzel allen Bösen, sagen viele Varianten dieses Textes. Also ob das nur die Wurzel ist, wäre ich mal vorsichtig. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiteten. Du aber gehörst Gott. Deshalb fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. In meiner Bibel ist es übrigens so, dass zwischen Vers 10 und 11 so eine richtig fette Überschrift dazwischen ist, obwohl Vers 11 mit Du aber weitergeht. Also obwohl Paulus selber in seinem Brief an Timotheus das in Zusammenhang stellt, diesen Umgang mit Reichtum in Zusammenhang stellt mit der Frage nach Jage, Gottesfurcht, nach Glaube, Liebe, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, der gute Kampf des Glaubens, das ewige Leben gewinnen. Obwohl das für ihn sozusagen in einem Gegensatzpaar aufgestellt wird, wird es in meiner Bibel, in meiner normalen deutschen Bibel, mit einer großen Überschrift abgetrennt. Nicht nur eine normale Überschrift, da sind gleich zwei Überschriften dazwischen.
Warum schreibt Paulus sowas?
Weil wir offensichtlich in einer Gefahr drinstehen. Wenn man sich so jetzt reinbeamen würde an einem Sonntagmorgen, also müssten jetzt schon anderthalb Stunden zurückgehen in den meisten Kulturen, aber ne, wenn man sich so einen Sonntagmorgen reinbeamen würde und mal einfach wahllos in Predigten reinhören würde, dann wäre man erstaunt, wie viel man weltweit in Predigten darüber hören würde, dass wenn du nur an Gott festhältst, dann wird es dir, Klammer auf, finanziell, Klammer zu, gut gehen. Also das, was Paulus hier schreibt, ist tatsächlich eine Realität. In ganz vielen Bewegungen, Kirchen, Gemeinden, ganze Kirchenverbände würden sagen, so, da hängt für uns eine wesentliche Aussage der Schrift. Paulus würde sagen, vorsichtig. Natürlich ist es so, das sagt er ja auch, dass Gottesfurcht einen Gewinn bringt und er bringt tatsächlich ja auch einen monetären Gewinn. Also wenn du anfängst als Christ für bestimmte Dinge kein Geld mehr auszugeben, also schon allein über die Verbotsliste dessen, was ein Christ vielleicht nicht tun sollte, also er sollte vielleicht keine Prostituierte kaufen, er sollte vielleicht kein Geld und so weiter und so fort. Ne? Also allein über die Verbotslisten spart man ja schon enorm Geld. Dann soll es ja so sein, dass in christlichen Haushalten Bücher gelesen werden. Also zumindest das eine Buch wird immer mal wieder gelesen. Und das macht reich. Ne? Also Lesen macht schlau, das ist nun mal einfach so. Das ist ja eins unserer Probleme. Wir als Gemeinde in Hamburg existieren wir über 100 Jahre. Und ganz viele von uns haben Abitur, weil ihre Eltern schon irgendwie fromm gewesen sind. Und deren Eltern waren vielleicht auch schon mal fromm. Und irgendwie Frömmigkeit macht leider schlau, so im Laufe der Jahrzehnte. So ist das. So wachsen wir langsam aus dem Durchschnitt der Bevölkerung raus. Hat sich so ergeben. Kann man empirisch untersuchen. Gibt es Leute, die schon vor 150 Jahren über dieses Phänomen geschrieben haben und geforscht haben. Klar ist das ein Gewinn, fromm zu sein. Also ob man dann richtig Christ ist, ist eine andere Frage. Aber wenn man sich in das christliche Verhalten reinbegibt, ist es an manchen Stellen schon ganz hilfreich. Und trotzdem kann sich das Paulus nicht verkneifen, ganz schnell in diesem Zusammenhang auf die Ewigkeit zu sprechen zu kommen. Und es hilft ja tatsächlich, zu sagen, wir haben nichts mitgebracht in diese Welt. Finde ich übrigens ein total schönes Wort, auch zum Thema, wie stolz kann man eigentlich darauf sein, als Frau geboren zu sein, als Deutscher geboren zu sein, als Weißer geboren zu sein, also wir haben nichts mitgebracht in diese Welt. Also gibt es offensichtlich nichts, worauf wir stolz sein könnten seit unserer Geburt. Alles, worauf wir stolz sein können, muss was sein, was danach uns zugewachsen ist. Aber anderes Thema. Also wir haben nichts mitgebracht und wir bringen nichts raus. Also alles, was ist in dieser Welt, das kriegen wir vorübergehend und geben es am Ende irgendwann wieder ab. Also Paulus kommt nicht umhin, beim Thema finanzieller Wohlstand ganz schnell über Ewigkeit zu reden. Und macht das ja dann am Ende auch wieder. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Ich glaube, eines der Punkte, wenn wir über Geld als Macht reden, ist eine gewisse Lässigkeit, dem Geld gegenüber zu entwickeln, zu sagen, das, was ich habe oder nicht habe, überdauert nicht diese Welt. Es ist in der Ewigkeit irrelevant, völlig irrelevant. Und von der Ewigkeit betrachtet, in der ich mich irgendwann mal befinden werde, werde ich über das, was Geld in dieser Welt für eine Macht hat, lächeln. Und etwas von diesem Lächeln schon heute in die Gegenwart zu holen, ist auf jeden Fall hilfreich. Auf jeden Fall hilfreich. Eine Ewigkeitsperspektive. Ohne die ist Geld unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Und ist vielleicht auch ein Gradmesser, wie viel Ewigkeit in meinem Herzen schon angekommen ist. Die Bibelstelle haben wir hier nicht auf dem Beamer drauf.
die erzähle ich mal. Matthäus 19 gibt es diese klassische Stelle, die kennen viele und ist auch vielen Leuten bekannt, die jetzt nicht so viel in christlichen Kreisen sich sonst bewegen, aber irgendwie weiß man, dass es da sowas gibt. Ne? Ein reicher Jüngling, was immer das auch heißt, ne? Also wahrscheinlich so ein 17-jähriger Schnösel, ne? So, aber also reich, ne? So vom irgendwie man, der kam, also schon beim Ranreiten, Rangehen hat man gesehen, Schotter. Ja, also was immer du jetzt für Klamotten vor Augen hast, du ahnst so ein bisschen, wen ich da beschreiben will. So. Komm zu Jesus. Und er bringt was anderes mit, nämlich eine tiefe Frömmigkeit und eine tiefe Sehnsucht, anzukommen an der richtigen Stelle. Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, naja, das ist doch ganz einfach. Und dann fragt er ihn nach den Geboten. Und er sagt, ja, die habe ich gehalten. Er fragt ihn übrigens spannenderweise nicht nach den Geboten, die das Geld betreffen, aber die anderen Gebote, die habe ich gehalten. Und dann gibt es diese Passage, wenn du in der Liebe zu deinen Menschen vollkommen und ungeteilt sein willst, sagt Jesus zu ihm, dann geh, verkaufe alles, was du besitzt, gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Und dann kommt dieses harte Wort, ne? Also der geht. Und Jesus dreht sich um zu seinen Leuten und sagt, ja, das ist, so ist das. Schade ist das. Aber so, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu kommen. Das ist dieses kleine Loch, das man in Nadeln nicht trifft, wenn man mein Alter erreicht hat. Ne? Also für ein, es ist leichter für ein Kamel, dieses große Tier, dieses, ne, durch ein Nadelöhr zu kommen, als für einen Reichen ins Reich Gottes, in Gottes Herrlichkeit. Und die Jünger sind entsetzt. Sie sind doppelt entsetzt, weil in ihrer Kultur galt Reichtum als Ausweis von Frömmigkeit. Es gab auch zu ihrer Zeit schon krude Theologie. Reichtum als Ausdruck von Frömmigkeit. Und das zusätzliche Problem, dass natürlich Kamele nicht durch Nadelöhre durchgehen. Jesus sah sie an und sagte, Vers 26, und jetzt Erleichterung für alle Betroffenen, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ja, tatsächlich, Gott kriegt Kamele durch Nadelöhre durch. Ja, und das ist Halleluja. Ja, also wirklich, das ist Erlösung. Er kriegt ja sogar mich in den Himmel, warum dann auch nicht Reiche? Und das ist gutes Evangelium, dieser Satz. Es geht dann aber weiter. Darauf sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dir gefolgt. Was haben wir davon? Versteht ihr? Wenn mir einer diese Frage gestellt hätte, ja? Wenn einer zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Sven, ja? Mir ist Gott erschienen. Oder? Ich hatte so ein Gotteserlebnis. Gott erschien ist vielleicht noch mal ein bisschen steiler. Ich hatte so ein Gotteserlebnis und das hat mir irgendwie den Impuls gegeben, alles, was ich habe, wegzugeben. Ja? Was habe ich davon, Sven? Ja? Ey, ich glaube, ich stehe in der Gefahr zu sagen, ein warmes Gefühl im Bauch. Das wäre, glaube ich, meine impulsive Antwort wäre das. Weil was weiß ich denn? Was Gott daraus macht. Vielleicht bist du so eine perverse Form von egozentrisch und so dermaßen weit weg von dem, das wirklich mit und für Gott zu tun, dass es eher schlimm ist, dass du es getan hast. Was weiß ich, würde ein Gebäude an seelsorgerlichen Fragestellungen hochploppen. Und Jesus, also immerhin Jesus antwortet, ich versichere euch, wenn Gott die Welt erneuert und der Menschensohn auf seinem Herrscherthron Platz nimmt, dann werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels Gericht halten. Ich finde diese Antwort seelsorgerlich echt grenzwertig. Wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird das alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Gerade eben bei dem Theaterstück saß hier dein Sohn, ne, und war ganz unruhig über das Not der Frau, der Strom abgestellt wird. Und er ist jetzt gerade in dem Alter, wo er realisiert, nee, das passiert jetzt ja nicht wirklich, ist ein Theaterstück, aber es ist trotzdem schrecklich. Ne? Und hier sagt Jesus, wer um meinetwillen Dinge loslässt, Menschen loslässt, Beziehungen loslässt, Verantwortlichkeiten loslässt, Vater, Mutter, Kind. Übrigens, von Ehepartnern ist hier nicht die Rede. Man kann nicht um Jesu Willen den Ehepartner loslassen, aber anderes Thema. Ne? Der wird hundertfach zurückbekommen. Hundertfach zurückbekommen. Hundertfach zurückbekommen. Ey, Jesus! Was ist das denn für ein Wahnsinn? Was ist das für ein Konzept? Richtig pervers wird es dann, wenn so eine Bibelstelle genommen wird, kurz bevor die Kollekte eingesammelt wird. Habe ich schon live erlebt. Da könnte ich schreiend auf die Bühne springen. Jesus sagt das hier aber jemandem, das ist spannend, der es schon getan hat. Das ist witzig, ne? Er sagt das nicht, bevor er es tut, sondern Petrus sagt, wir haben alles losgelassen. Was ist denn mit uns? Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt, hey, das ist nicht umsonst. Das ist jetzt meine sehr sanfte Übersetzung von diesen Bibelversen, ja? Das ist nicht umsonst gewesen. Aber offensichtlich befinden wir uns doch hier in diesem ganzen Passage in einem kosmischen Drama. Die Ewigkeit guckt zu, wem werden wir unser Herz schenken? Und es gibt Niederlagen, die hier mit dem reichen Jüngling beschrieben werden. Und es gibt Siege, die hier mit Petrus beschrieben werden. Und das für uns Herausfordernde ist, dass dieses kosmische Drama im Moment beschrieben wird unter der Überschrift Umgang mit Geld. Jemand hat mal gesagt, zeig mir deine Kontoauszüge und ich sag dir, wem du dienst. Ich zeige euch meine Kontoauszüge nicht. Wem zeigst du deine Kontoauszüge? Oder willst du die lieber gar keinem zeigen? Meinem Ehepartner, haha. Geld ist eine Macht. Geld ist eine Macht. Wie lose bist du von dieser Macht? Wie entspannt bist du bei dieser Thematik? Oder ist deine Entspannung basierend darauf, dass dein Konto gut gefüllt ist? Geld ist eine Macht. Ich erzähle euch mal eine Passage, bei der ich nicht gut wegkomme, deswegen finde ich sie gut erzählenswert. Wir hatten, als wir Beschlüsse hatten, so rund um den Bau hier, kam der Vorschlag von jemandem aus der Gemeindeleitung, ob wir nicht alle in der Gemeindeleitung all in spielen sollten. Also, die Formulierung war natürlich ganz anders und so, ne? Also, was ich beschreiben will, also jeder von uns könnte doch als Gemeindeleitung, jeder von uns könnte das, was er an Barvermögen gerade besitzt, der Gemeinde spenden. So, wenn wir es als Gemeindeleitung machen, können wir uns auch anders vor eine Gemeinde stellen und sagen, wie geht's euch? Also, was wollt ihr geben, damit das, was wir hier machen müssen, auch gelingt? Ich habe daraufhin eine lange Mail an die Gemeindeleitung geschrieben, warum ich das nicht tun werde. Ich werde euch jetzt nicht die ganze Argumentation in dieser Geschichte wiedergeben. Aber ich fand es erstmal gut, dass ich wenigstens einen meiner Gemeindeleitung habe, der überhaupt so eine Sache vorschlägt. Wohl einer Gemeinde, wo wenigstens einer in der Gemeindeleitung über sowas nachdenkt. Vielleicht wahrscheinlich sogar gemacht hätte, weil sonst wäre der Vorschlag wohl so nicht gekommen. Aber ist es wirklich das Herz, das entscheidet, wenn ich 500 Euro jetzt gebe? Oder ist es mein Gefühl? Oder habe ich so ein krudes Menschenbild, dass ich glaube, Herz und Gefühl ist dasselbe? Biblisch definitiv nicht. Aber ist das richtig, dass wir, was wir machen, alles da mit dem Kopf machen, was das Geld angeht und vielleicht nie mit dem Herzen mal Dinge ergreifen und uns dann vielleicht sogar gefühlsmäßig überwältigen lassen und sagen, ist vielleicht völlig unvernünftig, tu es trotzdem? Unvernunft hat ja in unserer Geistesgeschichte wenig gute Tradition. Das ist das Spannende, was ich bei Jesus sehe und gerade beim Thema Geld häufig sehe, dass er beim Thema unvernünftig manchmal richtig begeistert ist. Kennt ihr diese Geschichte mit der armen Witwe, ne? Die geht zum Tempel und gibt alles, was sie hat, sagt Jesus. Gibt alles, also sie gibt, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, 2 Tagesgehälter. Das ist eine Menge Geld. 2 Tagesgehälter ist viel Geld. Für jeden von uns sind 2 Tagesgehälter ordentlich Geld. Aber es ist eben alles, was sie hat. Keine Rücklagen, nichts. Und Jesus feiert sie dafür, dass sie das tut. Obwohl sie es für einen Zweck gibt, von dem ich sagen würde, naja, also ob man nur ausgerechnet für die Tempelbauarbeiten sein letztes Geld geben sollte, da wäre ich doch mal vorsichtig. Also euer letztes Geld solltet ihr nicht in dieses Gebäude stecken. Ja, also Jesus würde das vielleicht anders sagen, dann gehorcht ihm, aber ich würde das so sagen. Geld ist eine Macht. Wie geht's dir jetzt, wenn du das jetzt hier so hörst? Wie viel in dir will reich werden? Wie viel in dir denkt, ich wäre viel glücklicher, wenn ich 3 Monatsgehälter mehr auf meinem Konto liegen hätte? Was macht das mit dir? Ich stelle jetzt einfach nur Fragen, ja? Was macht das mit dir, dass das Schlimmste, was dir in unserer Gesellschaft eigentlich passieren kann, Hartz IV ist? Also das, von dem Jesus sagt, das reicht. Kleidung, Nahrung. Niemand in unserem Staat muss verhungern und muss nackt frieren. Niemand muss. Was machen wir eigentlich falsch als Gemeinde, dass in der Regel diejenigen, die mehr Geld bei uns verdienen, auch mehr Geld ausgeben? Oder ist das gar nicht falsch? Wie ist das? Verdienst du dein Geld? Oder versorgt dich Gott mit Geld, während du arbeitest? Ist dein Geld dein Geld? Okay. Ich möchte gerne am Schluss eine Stelle aus dem Alten Testament lesen, die ich immer noch für eine der besten halte, wenn es darum geht, so wenn man einen Bibelvers jetzt mitnehmen sollte und sagen sollte, Mensch, was mache ich jetzt ganz praktisch? Gibt es eine Gebetsanleitung, Sprüche 30. Ich lese mal Vers 7, ist hier nicht mit drauf, aber erst Vers 7 noch dazu. Mein Gott, ich bitte dich nur um 2 Dinge, gib sie mir, solange ich lebe. Und jetzt kommt Vers 8 und 9. Bewahre mich davor zu lügen, das ist das Erste. Und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Meine Mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge. Nehmt das doch bitte als Predigtimpuls mit. Rede mal mit Gott über dein Geld. Rede mit Gott über die Wünsche deines Herzens, Geld betreffend. Deine Sorgen, deine Nöte. Rede mit Gott über dein Geld. Der Schreiber der Sprichwörter hat es getan. Ach, das ist mein Gebet. Das ist in seinem Fall ein bisschen niedlich, weil er war hochvermögend. Aber ich finde diesen Vers so für sich genommen sehr hilfreich. Zu sagen, Gott, du kennst die Spanne, in der ich, Sven, mich bewegen kann. Wo bin ich zu arm, wo bin ich zu reich? Und natürlich ist diese Antwort wahrscheinlich in Hamburg im Jahr 2017 eine andere, als wenn ich in Sambia leben würde im Jahr 2017. Oder wenn ich in Deutschland leben würde im Jahr 1830. Die Antworten sind jeweils wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, obwohl ich derselbe Sven bin. Gott, bewahre mich davor, zu arm zu werden und zu reich zu werden. Und Gott, rede doch mal mit mir über mein Geld. Trau dich. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und er liebt Menschen. Er liebt mich und er liebt dich. Trau dich, mit ihm über dein Geld zu reden. Ich bete mit uns. Vater, viele von uns haben an dich irgendwann im Laufe des Weges ihr Herz verloren. Wir bitten dich, dass wir es uns nicht wieder zurückholen. Wir bitten dich, dass wir es nicht teilen. Wir bitten dich um das Vertrauen, dass das, was wir an dich verlieren, nie verloren geht. Ich möchte dich bitten, gerade in unserer Kultur und unserer Gesellschaft, dass du uns eine Ewigkeitsperspektive ins Herz drückst, die alles andere verblassen lässt. Kein Ziel dieser Welt ist so schön wie deine Herrlichkeit. Keine Begegnung in dieser Welt ist so kostbar wie du. Wir bitten dich, dass ein Teil von uns in dieser Ewigkeit ist und der Teil, der von uns hier in dieser Welt bestehen muss, umso leichter über die Hindernisse und Hürden hinweg grätschen kann. Erbarm dich über uns. Und rede zu uns. Rede zu jedem Einzelnen das Persönliche betreffend, das eine betreffend, was seine ganz eigene Situation betrifft. Rede du. Amen.